Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spuren im System. Nun auch als Videopodcast, da ich ein paar Nachrichten gekriegt habe und ihr euch das sehr gewünscht habt. Wir gehen heute in eine ganz besondere Folge, die wahrscheinlich bei dem einen oder anderen ja sehr gemischte Gefühle auslösen wird. Und zwar geht es heute um das Thema forensische Linguistik, also wie Sprache für oder gegen uns verwendet wird. Und ich würde sagen, fangen wir direkt mal an. Stell dir vor, jemand liest deinen Chatverlauf mit deiner besten Freundin. Dein Ton, deine Emojis, deine Ironie, deine Spitznamen, deine Screenshots, deine Wut und die Screenshots von den Screenshots. Und plötzlich sitzt du da und bist nicht mehr nur Freundin, sondern du bist Verdächtige. Willkommen in der Welt der linguistischen Forensik. Die Wissenschaft, die fragt, wer hat das geschrieben? Wie viel sagt dein Schreibstil über dich aus? Und kann man lügen, ohne ein Wort zu sagen? Gehen wir mal direkt rein in das Thema Authorship Analysis. Also wie finden wir raus, wer überhaupt was geschrieben hat? Stell dir vor, eine Drohung taucht auf. Eine Nachricht, ein Brief oder ein Post, was auch immer. Niemand weiß, von wem es ist. Genau hier kommt dann die Verfasseranalyse ins Spiel. Die Grundidee ist ganz einfach, dass Menschen nicht zufällig schreiben. Ich meine, das wissen wir alle. Wir haben alle eine bestimmte Art zu reden und eine bestimmte Art zu schreiben und merken, wenn irgendwas sich komisch anfühlt. Es geht nicht darum, was wir sagen, es geht darum, wie wir es sagen. Wir haben alle ein bestimmtes Muster zu reden und zu schreiben und so weiter. Oftmals differenziert das sogar und bei manchen Menschen ist eine komplett andere Sprache, wenn man sich mit ihnen unterhält, als wenn sie mit jemandem schreiben. Und wir haben auch eine bestimmte Sprache, je nachdem, in welchem Umfeld wir gerade sind. Ich glaube, jeder wird mir zustimmen, dass wir eine andere Art haben zu sprechen, wenn wir mit dem Chef reden, als mit der besten Freundin. Ein gutes Beispiel dafür sind zum Beispiel Füllwörter. Wir haben dann solche Sachen wie safe oder wie ja gut oder ich sag mal so oder ganz ehrlich. Oder eigentlich. Bei mir ist es extrem, dass eigentlich. Ich habe das Problem, dass sich eigentlich bei mir extrem viel einschleicht. Gehen wir mal so in die Punkte, die dort benutzt werden. Zum einen sind es lexikalische Merkmale, also die Wortwahl. Zum Beispiel sagt man Mord oder sagt man Tötung? Sagt man Opfer oder Person? Sagt man, es ist was passiert oder ich habe Mist gebaut? Das sind alles Sachen, solche Lieblingsfloskeln oder Slang, Anglizismen, Fachbegriffe oder bestimmte wiederkehrende Ausdrücke, die wir alle benutzen und die natürlich dann sehr viel darüber aussagen. Zum einen, wer wir sind oder auch aus welchem Umfeld wir kommen. Und es sind halt solche kleinen Gewohnheiten, die uns extrem verraten, um zu sehen, ob das wirklich unser Text ist oder nicht. Der nächste Punkt ist Grammatik und Satzbau. Ja, ich glaube, da haben wir alle ein paar Beispiele. Von daher gehe ich mal nicht zu tief rein. Aber es sind zum Beispiel auch solche Sachen wie, schreibt jemand kurz oder sehr lang? Schreibt jemand sehr verschachtelt mit sehr vielen Kommata dazwischen? Oder benutzt jemand oft eine passive Konstruktion? Oder werden Dinge aktiv genannt? Ich habe das gemacht oder das ist passiert. Typische Satzmuster können da wichtig sein, weil manche Menschen bauen zum Beispiel ständig Wenn-Dann-Konstruktionen, andere schreiben in Fragmenten, manche schreiben jeden Satz einzeln als einzelne Nachricht und so weiter. Das nächste wären die Zeichensetzung und die Formatierung. Das ist eben, was ich schon zum Beispiel sagte, schreib mich mit Punkt, schreibe ich ohne Punkt. Aber auch solche Sachen wie benutze ich nicht oder nicht mit einem T oder ohne T. Schreibe ich nö oder schreibe ich nein oder nee? Schreibe ich das mit S, mit einem S und Doppel-S konsequent oder benutze ich immer das Gleiche? Ein Bruch da drin kann harmlos sein. Vielleicht ist derjenige gerade müde oder unterwegs, im Stress oder betrunken. Das macht auch einen Unterschied. Aber vielleicht hat auch jemand mitgelesen oder vielleicht hat jemand anders diese Nachrichten geschrieben und das ist dann eben wichtig zum Analysieren. Auch hier gilt jetzt wieder, wie bei allen Beweismitteln, und ich hoffe, dass ich euch das nach der ersten Folge jetzt schon sehr eingetrichtert habe, das alles ist nicht der einzige magische Beweis. Es ist aber wieder eins von vielen Dingen, woraus sich ein gesamtes Bild zusammensetzt. Zusammengefasst kann man also sagen, forensische Linguistik fragt nicht, also nicht nur, wer hat das gesagt, sondern wie, warum, weshalb, zu wem, in welchem Kontext, zu wem und so weiter. Tatsache ist, dein Handy kann beschlagnahmt werden und ich hoffe, dass wir uns alle dessen bewusst heutzutage sind. Und ab diesem Moment ist es nicht mehr nur ein Handy, es ist ein Beweisstück mit allem, was da drauf ist. Früher hat man vielleicht noch ein Tagebuch gefunden, man hat ein Notizbuch gefunden, ein paar leere Notizen. Heute haben wir ein einziges Gerät, auf dem wir alle unsere Notizen machen. Wir haben unsere ganzen Erinnerungen dort. Wir nutzen es zum Suchen von Sachen und haben einen kompletten Browserverlauf. Wir haben die Kamera. Wir nutzen es als Tagebuch. Wir haben dort alle unsere Wecker eingestellt, alle unsere Erinnerungen im Kalender, unser Navi, unsere Shoppinglisten, alle unsere Wunschlisten auf verschiedenen Seiten. Naja, und manchmal halt auch unseren kleinen Beichtstuhl oder manchmal vielleicht einen ganzen Tatort. Ausgewertet werden zum Beispiel die Nachrichten auf WhatsApp, Telegram, Signal, TikTok, Instagram und jeder anderen Plattform, die du hast. Deine Voice-Memos, die sind gespeichert, genauso wie jegliche Sprachnachrichten, die du geschickt hast. Deine Browser-Historie und die Suchverläufe. Die Standortdaten, wenn sie gespeichert und zugänglich sind natürlich. Aber in dem Zusammenhang würde ich jedem mal empfehlen, mal zu gucken, was für Daten Google einen über euch hat. Das ist sehr aufschlussgebend und man kann die Daten abrufen. Dann wird ausgewertet dein gesamtes Cloud-Backup, deine Fotos, Videos, Screenshots und so weiter. Deine Health-Daten, wenn sie verfügbar und relevant sind, gerade auch zum Beispiel bei Sportlern. Wenn man Strava hat oder solche Sachen, hat man die gesamten Standortverläufe, selbst wenn du die nicht öffentlich postest. Und was vielen nicht bewusst ist, auch Entwürfe von Nachrichten, die du nie abgeschickt hast und gelöschte Daten und Datenreste, wenn sie natürlich noch rekonstruierbar sind, fallen auch darunter. Gelöscht heißt nicht zwangsläufig gelöscht. Und darüber sollte man sich manchmal mal im Klaren sein. Wichtig ist, es heißt nicht, dass Ermittler immer etwas finden. Gelöscht ist halt auch nicht gleichzeitig immer wieder herstellbar, aber es ist im Endeffekt so wie verschlüsselt nicht automatisch zugänglich oder unzugänglich heißt, sondern nicht jede App speichert auf die gleiche Weise, nicht jede Seite speichert auf die gleiche Weise. Aber es bedeutet halt auch nicht, dass nur weil du es nicht mehr siehst, auf deinem Handy, auf dem Bildschirm oder so weiter, es nicht mehr da ist. Digitale Forensik ist vor allen Dingen keine CSI-Magie. Also es funktioniert nicht einfach, dass man es ansteckt im Computer und das Ganze läuft durch und in 30 Sekunden hat man plötzlich die rot blinkenden Lichter, die sagen, was gerade wichtig ist und hier siehst du, warum derjenige ein Mörder ist. Was man allerdings finden kann und was nachher daraus ein erschreckend genaues digitales Bild gibt, ist, wo warst du? Mit wem hast du geschrieben? Wann stehst du auf und gehst ins Bett? Welche Nachrichten hast du gelöscht? Welche Apps hast du geöffnet und wann? Vieles davon kannst du übrigens auch mal selber in deinem Handy nachschauen. Dort kannst du sehen, wie oft welche App geöffnet wurde. Welche Adressen hast du gesucht? Welche Adressen, also welche Navigationen hast du auch wirklich gestartet? Welche Route hast du dort genommen? Welche Screenshots hast du gespeichert? Und was davon passt später zu dem, was du gesagt hast? Es geht also nicht immer nur darum, was du geschrieben hast, sondern auch, was du wann gemacht hast und was du in welchem Ton, auf welche Weise und zu wem gesagt hast. Dein Handy enthält heutzutage nicht nur Daten, es ist sehr vielsagend über dein gesamtes Verhalten. Und dein Verhalten lässt sich halt rekonstruieren. Sobald Ermittler Chatverläufe, Nachrichten und so weiter Posts, deine ganzen Social-Media-Posts und alle anderen Texte, die du online hast, alle haben, beginnt die Ausweitung. Das heißt, es werden speziell bestimmte Fragen gestellt. Wer hat welche Nachricht geschrieben? Passt der Stil zu dieser Person? Das wird später noch wichtig. Gibt es plötzlich einen Bruch im Schreibverhalten? Klingt eine Nachricht, als hätte jemand anders sie geschrieben? Tauchen bestimmte Drohungen, Rechtfertigungen oder auch Ausweichmuster immer wieder auf? Wird Gewalt direkt benannt oder sprachlich verschleiert? Gibt es Slang, Code, Insider, Ironie, Andeutungen, die nur im Kontext verständlich sind? Der Mackenzie Schiavilla-Fall zum Beispiel war, der aktuell sehr stark auf Social Media ist, in den ich jetzt nicht zu tief reingehen werde, weil ihr findet davon haufenweise aktuell auf Social Media und es gab ja jetzt auch gerade eine Doku. Aber dort zum Beispiel wurde das Thema mit den ganzen Insidern und bestimmten Codes sehr häufig beschrieben, weil wir alle natürlich unsere eigene Art haben zu schreiben und wir haben mit bestimmten Personen bestimmte Arten und Weisen zu schreiben und bestimmte Worte, die nur wir verstehen. Und das Ganze muss rekonstruiert werden, um zu verstehen, was gesprochen wurde. Genau hier wird es nämlich so kompliziert. Chatverläufe sind ja nichts Neutrales. Wir schreiben das ganze Jahr mit dem Hintergedanken, dass es niemand sehen wird, außer die Person, dem wir es zeigen oder dem wir was schreiben. Es zeigt also nicht einfach nur Text, sondern Beziehung, Vorgeschichte, Tonfall und so weiter. Unsere Gewohnheiten, unseren gemeinsamen Humor, Insider, die eben nur wir verstehen oder gemeinsame Erinnerungen, zu denen wir immer zurückgehen. Eine Nachricht an deine beste Freundin ist also nicht geschrieben wie eine Aussage bei der Polizei. Trotzdem kann sie später genauso gelesen werden. Nüchtern, isoliert, ohne Mimik, ohne Tonlage, ohne diesen ganz unsichtbaren Kontext, der im echten Leben mitschwingt. Und das macht es halt häufig so gefährlich. Vielleicht hattest du auch schon mal so eine Situation, wo eine Sache komplett anders rüberkam, nur weil du plötzlich zum Beispiel normalerweise immer mit Emojis schreibst und in dem Moment aber in Eile warst und ganz kurz abgehackt geantwortet hast und plötzlich hatte der andere das Gefühl, ihr habt riesen Streit miteinander. Einfach weil es nicht deine Art ist und weil der Satz nicht so rüberkam, wie du ihn gedacht hast und wie du ihn gesagt hättest, sondern so, wie der bei der anderen Person ankommt. Gehen wir direkt mal rein in den ersten Fall, und zwar der Una-Bomber. Das ist einer der bekanntesten Fälle, wo Sprache dazu geführt hat, dass wir am Ende wussten, wer es war. Und zwar, der Fallname Unabomb kommt von University and Airline Bomber. So kam das Unabomber, weil sich seine früheren Anschläge unter anderem gegen Universitäten und Fluggesellschaften richten. Zwischen 1978 und 1995 verschickte oder platzierte Kaczynski, Ted Kaczynski, wer es am Ende war, eine Reihe von Paketbomben. Drei Menschen starben, 23 wurden verletzt. Fast zwei Jahrzehnte hatte man keine Ahnung, wer es sein könnte. Er war einfach wirklich sauber in seinem Handeln und hinterließ quasi keine brauchbaren Spuren. Und es ist nicht so, dass Ermittler nichts getan haben. Und das ist so wichtig. Das FBI führte eine der längsten und intensivsten Ermittlungen durch in der gesamten Geschichte. Aber er war halt wirklich vorsichtig und wusste exakt, was er tat. Das, was nachher alles änderte, war tatsächlich von ihm aus selber. 1995 verschickte er ein Manifest, in dem er auf 35.000 Wörter lang und breit seine gesamte Meinung über die Industrialisierung, die Globalisierung, die Welt, die Gesellschaft, alles erklärte. Und er sagte, er würde aufhören zu töten, wenn das Manifest veröffentlicht werden würde. Und natürlich gab es zum einen dann das moralische Problem, dass man überlegt hat, ob man wirklich das Manifest von so jemandem veröffentlichen sollte. Aber zum anderen hat man natürlich die Hoffnung gehabt, dass irgendjemand das sieht und weiß, wer es sein könnte oder es irgendwas davon wiedererkennt und man wenigstens irgendeinen Hinweis findet. Und tatsächlich war es auch so. Das Manifest wurde komplett veröffentlicht und David Kaczynski, Teds Bruder, liest das Manifest und erkannte ihn in seinem Text. Man muss dazu mal was sagen, weil das klingt vielleicht ein bisschen komisch. Ted Kaczynski ist ein sehr, sehr spezieller Mensch und hatte eine sehr, sehr spezielle Art. Ich wette, ihr findet das Manifest auch online, wenn ihr da mal reinlesen wollt. Ich habe da absolut nicht die Nerven für gehabt. Aber er war Mathematiker und hat in Harvard studiert und war hochintelligent. Aber gleichzeitig lebte er extrem zurückgezogen. Und das heißt, seine gesamte Art zu schreiben reflektierte extrem, dass er sehr, sehr ausgeschlossen von der Gesellschaft gelebt hat, sich sehr speziell, sehr akademisch, sehr alt quasi, wie aus der Zeit gefallen ein wenig, sich ausdrückte. Und das hat halt einen hohen Wiedererkennungswert. Zudem, da man dann mit dem Bruder sprechen konnte und der Bruder Zugriff natürlich auch auf bestimmte Sachen hatte, konnte man dadurch alte Texte von ihm finden und alte Briefe, Schriften und so weiter und hatte plötzlich etwas, mit dem man zusammen kombinieren konnte. Und man fand ideologische Wiederholungen, bestimmte Satzstrukturen oder Themen, die in früheren Texten auch schon auftauchten. Und das Ganze baute halt ein Gesamtbild. Und so kam man dazu, dass man sagen konnte, es ist eindeutig der Täter. Also nicht eine Nachricht oder ein kurzes Kamerabild oder ein DNA-Test, sondern tatsächlich sein eigenes Manifest, was am Ende dazu führte, dass man ihn fand und verurteilte. Heute schreiben natürlich die wenigsten ein Manifest, um vor allen Dingen nicht eins, was sie in der Zeitung abdrucken lassen wollen, aber wir schreiben den ganzen Tag. Wir schreiben WhatsApp, wir schreiben in Foren, in unserem Suchverlauf, auf Social Media, egal wo. Und das Ganze bildet heutzutage eine sehr gute Chronologie von allem, was wir in unserem Leben so machen. Und wie das genutzt werden kann, zeige ich euch kurz mal in einem etwas aktuelleren Fall von 2015. Es geht dabei um Maria P., die ist zum Tatzeitpunkt 19 Jahre alt, Berufsschülerin in Berlin und hochschwanger. Sie ist im 8. Monat schwanger mit einem Mädchen, das die Lara heißen soll. Und der Vater des Kindes ist ihr Ex-Freund Aaron T. Genau dieser Mann wird nachher mit Daniel M. zusammen wegen ihres Mordes verurteilt. Maria wird in ein abgelegenes Waldstück in Berlin-Adlershof gelockt. Dort wird sie angegriffen, schwer verletzt und angezündet. Ich weiß, das ist ein sehr, sehr schwieriger Fall und wir gehen auch gar nicht weiter in die Details von dem Fall ansonsten rein, weil für uns ist wichtig, was drumherum passiert und was vor der Tat vor allem passiert ist für diese Folge. Denn dieser Mord kommt nicht aus dem Nichts. Nicht im Sinn von ein Streit ist eskaliert und plötzlich hat jemand geschubst oder zugeschlagen und auf einmal ist derjenige tot, sondern es gibt sehr viel Planung davor. Es gibt vorher Nachrichten, Andeutungen, Gespräche und SMS und wenn man die nebeneinander legt, dann bekommen nachher die Ermittler ein sehr gutes Bild. Maria ist schwanger. Aaron will das Kind nicht und in seinem Umfeld wird über sie gesprochen und über das ungeborene Kind nach Möglichkeiten, das Problem, wie es genannt wird, loszuwerden. Und es ist nicht wie in Hollywood, dass da plötzlich im Chatverlauf war eine komplette Planung, was sie machen wollen und wann, wo, wie, sondern es fing dann damit an mit einer SMS, die Aaron in Januar 2015 geschrieben haben soll. Diese Woche werde ich das machen, was wir vorhatten, aber diesmal sicher. Klingt erstmal nach gar nicht viel, aber in dem Kontext nachher kann man es besser lesen. Vor allen Dingen, dass das, was wir vorhatten und das diesmal sicher. Dieser Satz bekommt nachher vor allen Dingen so viel Gewicht, weil er daraufhin den Kontakt wieder zu Maria aufnimmt. Sie hatten lange komplette Funkstille und plötzlich zeigt er sich zugewandt, er redet über Geld und erklärt ihr, wie das alles laufen könnte. Und ich glaube, das kann jeder irgendwo nachvollziehen, dass da eine junge Mutter ist, die denkt, vielleicht ist er endlich zur Vernunft gekommen und vielleicht gibt es doch noch eine Situation und eine Möglichkeit, in der das alles gut wird. Und das Härteste, was ich gelesen habe während der Recherchen, war, dass sie sogar von einer Freundin noch gewarnt wurde, weil diese Freundin ihm überhaupt nicht getraut hat, womit sie am Ende ja auch recht hatte. Aber Maria wollte sie nicht auf sie hören und sagte damals sogar noch zu ihrer Freundin, dass wenn er etwas hätte tun wollen, dann hätte er das längst getan. Was wahrscheinlich auch einfach daran liegt, dass man sich nicht vorstellen kann, dass jemand eine Hochschwangere angreifen würde. Das ist aber dann, wie es dazu sich entwickelt, dass er überhaupt erstmal verhaftet wird oder überhaupt erstmal gefragt wird. Und auch dort ist es nachher die Sprache, die dafür sorgt, dass er sich verrät. Und zwar versucht er, die gesamte Schuld auf Daniel zu schieben. Und zwar mit dem Satz, dass Daniel schon immer jemand hat brennen sehen wollen. Die Sache ist nur, dass Marias Leiche zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gefunden wurde. Das heißt, niemand wusste, dass sie angezündet wurde. Dementsprechend ist es Täterwissen und sein dahergesagter Satz hat ihn als Täter eindeutig identifiziert. Ich möchte euch noch kurz ein anderes Fallbeispiel zeigen, weil es eine komplett andere Richtung von dem Ganzen zeigt. Und zwar Chris Coleman, vielleicht habt ihr das mitbekommen, das war 2009 in Illinois in den USA. Chris Coleman arbeitet als Sicherheitschef für Joyce Meyer Ministries. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, sie hat ein riesiges evangelikanisches Predigt- und Medienimperium. Nach außen hin ist er der Mann, der sich um die gesamte Sicherheit und alles, ihren gesamten Schutz, Bedrohung und so weiter kümmert. Er ist verheiratet mit Sherry Coleman und die beiden haben zwei Söhne. Anfang 2009 erzählt Coleman in seinem Umfeld, dass seine Familie bedroht wird. Es gibt E-Mails und Nachrichten vom Stalker. Zuerst richten sich die Nachrichten gegen Joyce Meyer, nachher explizit gegen Coleman und seine Familie. Und diese Nachrichten werden auch immer intensiver und zeigen sehr klar das Bild, dass da draußen jemand ist, der vor nichts zurückschreckt. Am 5. Mai 2009 verlässt Coleman früh am Morgen das Haus, angeblich um trainieren zu gehen. Später versucht er, seine Frau zu erreichen. Als sie nicht ans Telefon geht, bittet er den Nachbarn, der Nachbarn ist Polizist, nachzuschauen. Der Nachbar findet Sherry und die beiden Jungen tot im Haus. Sie wurden erwürgt und an den Bettlaken und den Wänden stehen Botschaften in roter Farbe. Alles wirkt auf den ersten Blick wie eine Eskalation genau von dem, was er vorher erzählt hat. Es ist ein konsequentes Bild. Es gab die Bedrohung, sie wurden immer schlimmer, er war nicht zu Hause und es ist passiert. Am Anfang gehen alle davon aus, er wird wahrscheinlich entweder ein religiöser Fanatiker sein oder ein kompletter Hasser von dem Ganzen. Und das Ganze ergibt ein klares Bild. Zum Glück fangen die Ermittler irgendwann an, die Geschichte genauer zu prüfen. Und dabei wird die Sprache sehr, sehr wichtig. Denn der forensische Linguist Robert Leonard kommt ins Spiel und er vergleicht die Droh-E-Mails, die Briefe und die Graffiti am Tatort mit bekannten Texten von Chris Coleman. Es geht dabei also nicht um einen Satz, sondern es geht um das gesamte Bild. Die Wortwahl, Rechtschreibung, Abkürzung, Wiederholung, bestimmte Fehler und die Art, wie Drohungen formuliert sind. Als kleines Beispiel hat er zum Beispiel die Angewohnheit, you, also einfach ein U statt you ausgeschrieben in E-Mails zu schreiben, was in SMS völlig normal ist im Amerikanischen, aber in E-Mails schon sehr auffällig. Es gibt bestimmte Schreibfehler bei englischen Zusammenziehungen und die wiederkehrende Nutzung bestimmter Schimpfwörter und Formulierungen. Leonard sagt nicht, dass er zu 100% beweisen kann, dass Coleman das geschrieben hat. Und das ist sehr wichtig. Aber die Sprache und die Drohung und die Graffitis vor allen Dingen nachher auch, sind konsistent mit Colemans Schreibstil. Und genau da wird's dann interessant. Konsistent klingt jetzt natürlich erstmal vorsichtig, aber vor Gericht, gerade von der Jury, hat es schon sehr viel Gewicht. Die Verteidigung kritisiert natürlich das Ganze komplett und es ist sowieso immer so eine Sache, inwiefern solche Auswertungen reinspielen sollten oder nicht. Da gibt es viele verschiedene Meinungen. Das Ganze ist nachher auch nicht der einzige Beweis. Es ist ein Teil von dem ganzen Beweisbild. Es gab auch andere Indizien. Er hatte zum Beispiel eine Affäre. Es gab andere mögliche Motive, digitale Kommunikation, zeitliche Abläufe und die Frage, welche Drohung dann eben von außen kam und was die Inszenierung war. Coleman wurde am Ende auch wegen des Mordes an seiner Frau und seinen beiden Söhnen verurteilt und zu 3 lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Aber es zeigt extrem gut, wie viel forensische Linguistik leisten kann und wie transparent wir manchmal halt wirklich auch mit unserer Sprache sind. Der nächste Fall ist sogar noch aktueller, nämlich von Brianna Gay. Das Ganze war 2023, vielleicht hat das jemand mitbekommen, im Vereinigten Königreich. Brianna ist 16 Jahre alt zum Tatzeitpunkt und ein Transmädchen. Sie lebt in Warrington und geht zur Schule. Scarlett Jenkinson kennt sie aus der Schule und Scarlett verhält sich grundsätzlich erstmal wie eine Freundin. Und Brianna ist ziemlich einsam und wünscht sich dazu zu gehören und dementsprechend ist sie anfällig für die Manipulation von Scarlett. Am 11. September lockt Scarlett Brianna nach Carlshed. Eddie Radcliffe kommt dazu und Brianna wird in einen Park geführt und dort mit einem Messer getötet. Scarlett und Eddie sind zu diesem Zeitpunkt beide 15 Jahre alt. Später werden sie wegen Mordes verurteilt und zu lebenslangen Jugendstrafen verurteilt, mit Mindeststrafen von 22 Jahren für Scarlett und 20 Jahre für Eddie. Für diese Folge ist aber vor allen Dingen wichtig, wie das Ganze passiert ist und was alles davor vor allen Dingen passiert ist, weil das nachher für die Ermittlungen so interessant war. Denn der Mord war nicht spontan. Es waren nicht Jugendliche, die gestritten haben und plötzlich zog irgendeiner ein Messer, sondern es war wahnsinnig kaltblütige Planung dahinter. Es gab sogar vorher schon eine Gelegenheit am 28. Januar, wo sie vorhatten, sie zu töten, aber sie tauchte nicht auf und deswegen wurde der Plan verschoben auf den 11. Februar, wo sie nachher auch starb. Das ist der Punkt, wo dann eben auch diese digitale Kommunikation so wahnsinnig entscheidend ist. Weil es sind nicht ein paar kleine Sätze, die herumgeschmissen wurden oder jemand, der mal kurz sauer war oder Jugendliche, die sich über irgendwen ausgekotzt haben, sondern es war konsequent geplant über lange Zeit und auch die Art und Weise, wie sie über Brianna dachten, ist sehr, sehr auffällig in ihrem ganzen Kommunikation und ihren Notizen und so weiter. Scarlett wurde später identifiziert als die treibende Kraft hinter dem Ganzen. Sie hatte laut Gericht eine starke Faszination für Gewalt und Mord. Und Eddie benutzte für Brianna sehr, sehr häufig entmenschlichende und transfeindliche Sprache. Sie sprach nicht über sie wie ein Mädchen oder ein Menschen, sondern bezeichnete sie als it, als es. Das ist nicht nur ein widerliches Detail, sondern auch sprachlich extrem wichtig. Denn wenn jemand sprachlich schon entmenschlicht, zeigt es, wie viel niedriger die Hemmschwelle geworden ist. Und nachher kann man sich nicht mehr damit rausreden, dass man aber ja Freunde war und das nur witzig gemeint war. Ihre gesamte Kommunikation zusammen mit ihren Notizen und so weiter zeigte nachher ein sehr deutliches Bild und eine sehr deutliche Planung der Gesamtsituation und des Mordes am Ende, das leider ein 16-jähriges Mädchen das Leben koste. Ich möchte an diesem Punkt mal ganz kurz reingehen, was Sprache überhaupt gefährlich macht. Also was ist der Unterschied zwischen dem Satz, ich bring dich um zu deiner besten Freundin, weil sie dir peinliche Fotos vom letzten Wochenende schickt, oder ich bring dich um zu deiner Ex-Freundin nach 6 Wochen Stalking? Weil das Ganze klingt erstmal sehr intuitiv. Es ist nicht immer so einfach, gerade wenn es nachher um Gerichtsbarkeit und so weiter geht. Von daher sind dort ein paar Punkte wichtig. Zum einen Kontext. Eben, wem schickst du das und warum? Und was für eine Beziehung ist dahinter und so weiter. Deswegen muss auch immer so wahnsinnig viel ausgewertet werden, weil es eben nicht reicht, einen Moment zu haben und eine Nachricht zu haben, sondern man muss quasi die gesamte Beziehung zwischen den Personen rekonstruieren und gucken, war das die Art und Weise, wie die beiden einfach miteinander umgegangen sind? War ansonsten drumherum alles in Ordnung? Oder hat es bestimmte Gründe, dass dieser Satz quasi aus dem Nichts kam? Dann ist auch die Frage der Wiederholung. Also solche Sachen wie, war das ein Ausrutscher, weil du betrunken warst oder weil du wütend warst? Oder wurde das immer mal wieder gesagt und wurde intensiver oder konkreter? Konkretisierung ist der nächste Punkt. Das heißt, es ist ein Unterschied, ob du sauer bist und einmal mal kurz über deinen Ex herziehst oder ob du auch, wenn du nachher ruhiger bist, immer konkreter die Dinge sagst, die Dinge planst und so weiter. Dann ist der Zeitpunkt natürlich eine Frage. Und zwar kann es etwas damit zu tun, mit dir zu tun haben, wenn du vor 3 Jahren extrem Hass auf jemanden hattest und heute ist derjenige tot. Aber es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass es Nachrichten waren in den letzten paar Wochen oder Monaten, die dazu geführt haben und nicht eine einzelne Nachricht vor 3 Jahren. Und dann eben, was ich gerade schon sagte, Beziehung und allgemeines Verhalten. Also rauszufinden, wie standet ihr zueinander? Was für eine Art und Weise habt ihr miteinander? Und ist das normales Verhalten für euch oder ist es das nicht? Das ist grundsätzlich auch erstmal wertfrei. es geht gar nicht darum zu gucken, habt ihr beide eine gesunde Beziehung miteinander, sondern ist das normal oder ist es verdächtig? Ein ziemlich bekanntes Beispiel dafür ist zum Beispiel auch Paul Chambers aus Großbritannien. Vielleicht habt ihr das mitgekriegt, das war 2010. Chambers will am Robinhood Airport losfliegen und der Flughafen ist wieder wegen Schnee geschlossen. Er ist frustriert und schreibt auf Twitter sinngemäß, dass der Flughafen innerhalb von einer Woche das in Ordnung bringen soll, sonst wird er ihn in die Luft jagen. Das ist kein ausgearbeiteter Anschlagsplan. Das ist kein Manifest oder ein Bekennerschreiben. Es ist einfach nur ein dummer, überzogener Tweet aus Frust. Aber der Tweet wird gefunden und der Flughafen informiert, die Polizei wird eingeschaltet und Chambers wird festgenommen, seine Geräte werden beschlagnahmt und er wird wegen einer bedrohlichen elektronischen Nachricht verurteilt. Es klingt total absurd, aber der Flughafen selbst hatte die Nachrichten nicht als glaubwürdige Bedrohung gewertet. Trotzdem läuft das Verfahren weiter. Chambers verliert seinen Job, wird verurteilt, muss zahlen und geht durch mehrere Instanzen. Man muss bedenken, in dem Moment, wo es nicht auf eine einzelne Person geht, also nicht zum Beispiel zivilrechtlich, dass du Geld als Schadensersatz von jemandem willst, sondern wenn es öffentliches Interesse ist und wenn jemand denkt, es könnte ein Terroranschlag sein, dann ist es halt öffentliches Interesse, dann geht die Staatsanwaltschaft weiter. Selbst wenn derjenige, wie in dem Fall der Flughafen, nicht das Gefühl hat, bedroht zu sein. 2012 geht das Ganze vor den High Court und dort wird die Verurteilung aufgehoben. Der Richter kommt zu dem Schluss, dass der Tweet nicht objektiv bedrohlich genug war. Ja, oh Wunder. Noch härter ist da allerdings der Fall von Justin Carter aus Texas. Das Ganze war 2013. Er war zu dem Zeitpunkt 18 Jahre alt und er wird nach einem Facebook-Kommentar festgenommen. Der Kontext war ein Online-Streit. Es ging um Gaming, Beleidigung, typische Internet-Ton. Dieses Getrolle halt, bei dem Menschen halt sich gegenseitig fertig machen und Beef miteinander anfangen. Carter schreibt einen sarkastischen Kommentar, in dem er sinngemäß einen Amoklauf auf eine Schule erwähnt und hängt danach an, dass es ein Scherz sei. So nach dem Motto, ist nicht ernst gemeint. Also, just kidding. Aber jemand sieht den Kommentar und meldet ihn. Ab diesem Moment zählt nicht mehr bei Carter, was er gemeint hat, sondern es zählt, was die Behörden daran sehen. Und die Behörden sehen darin eine aktive, potenzielle Schulbedrohung. Carter wird verhaftet und sitzt fast vier Monate in Haft, bevor er gegen eine extrem hohe Kaution freikommt. Und genau das ist der Punkt, der das wahnsinnig heftig für mich gemacht hat. Denn es geht gar nicht darum, was am Ende in der Verurteilung steht. Das ist eine Sache für sich. Aber vier Monate plus noch die Kaution, das alleine reicht schon bei vielen Leuten, um das Leben zu zerstören. Man kann nachher immer sagen, dass das ja einfach nur ein dummer Kommentar war, das war Sarkasmus und was auch immer. Aber Behörden reagieren halt anders, wenn es um Schulen geht, um Kinder in Gefahr, um potenziellen Amoklauf und so weiter. Sie müssen reagieren, auch wenn es absolut albern und überzogen klingt und man das Gefühl hat, ja, das weiß man doch. Das ist ja der Punkt, den wir eben vorhin schon hatten. Im Nachhinein hat man immer das Gefühl, das weiß man doch. Aber im Nachhinein hat man halt auch immer das Gefühl, das war absehbar und wieso hat niemand was gemacht, wenn dann doch was passiert. Es ist leider nicht so schwarz-weiß, wie wir uns das denken. In einigen Fällen können halt solche Online-Aussagen zu echten Konsequenzen führen. Zu Ermittlungen, zu Beschlagnahmen von deinen gesamten Geräten, aber im Fall einer Verurteilung halt auch wirklich zu harten Konsequenzen. Eins davon, was dir vielleicht nicht mal klar ist, wäre zum Beispiel das Internetverbot. Das ist tatsächlich eine Sache. Es klingt wie eine Elternstrafe, von wegen kommst du jetzt zwei Wochen nicht an den PC, aber das kann unter Umständen ein Richter tatsächlich verlangen. Es kommt natürlich aufs Land an, auf den Fall, aufs Verfahren. Aber Gerichte können bestimmte Auflagen und Weisungen aussprechen. Besonders bei Jugendlichen in Bewährungsfällen oder bei Führungsaufsicht oder eben wenn die Tat mit digitalem Verhalten zusammenhängt. Das ist zum Beispiel ein Verbot bestimmter Plattformen oder Webseiten, ein Verbot öffentlich zu posten, ein Verbot bestimmte Personen online zu kontaktieren, ein Verbot bestimmte Geräte zu benutzen oder auch nur zu besitzen und in seltenen Fällen ein stark eingeschränktes oder zeitlich begrenztes vollständiges Internetverbot. Juristisch gesehen ist es natürlich eher eine Weisung zur Lebensführung während Bewährung und Aufsicht. Es geht darum, Straftaten zu verhindern. Aber die Frage, die ihr euch wahrscheinlich jetzt direkt stellt, ist, wie will man das durchsetzen? Weil natürlich, wir können uns zweite Handys holen, wir können bei jemand anders ins Netz gehen und solche Sachen. Aber du musst bedenken, du bist in dem Fall vollständig unter Aufsicht. Das heißt, ja, natürlich, es steht niemand neben dir, der 24/7 guckt, was du tust. Aber wenn du erwischt wirst, dann hast du halt wirklich aktive Konsequenzen. Im Bewährungsfall bedeutet das, dass du ins Gefängnis gehst. Von daher, ja, natürlich, du bist jetzt im Erwachsenenfall, der alleine wohnt, hast du nicht jemanden neben dir stehen, der die ganze Zeit aufpasst. Aber es hat halt tatsächlich starke Konsequenzen, wenn du dich nicht dran hältst. Aber viele Kritiker sagen heute, dass das nicht mehr zeitgemäß ist. Zum einen, weil es halt schwer durchsetzbar ist, aber zum anderen, weil es halt dich auch aktiv aus vielen Bereichen des Lebens ausschließt. Und da geht es nicht nur um Social Media und um soziale Kontakte, sondern es geht auch um Bildung, um Jobs, um Behörden und so weiter. Gerade bei Jugendlichen ist es halt die Frage, wie pädagogisch wertvoll es ist. Es trifft halt nicht nur die Freizeit, es trifft das gesamte Leben. Und ja, viele Befürworter sagen, das ist ja der Sinn der Strafe. Du bist halt eingeschränkt in deinem Leben und solltest quasi froh sein, dass du ja nicht im Gefängnis bist. Aber es ist halt auch die Frage immer, inwiefern es wirklich nachher hilft, um eine Rehabilitation zum Beispiel zu schaffen, wenn du keinen Zugang zu viel an Bildung oder zu potenziellen neuen Jobs hast. Von daher, lasst mich gerne eure Meinung dazu wissen. Ich erzähle euch einfach nur, was es überhaupt gibt und was so die Meinung dazu sind. Und natürlich gebe ich euch auch direkt ein Beispiel, wo das Ganze tatsächlich stattgefunden hat. Die Leute, die ein bisschen in der ganzen Tech-Bubble mit drin sind, wissen wahrscheinlich schon, von wem ich jetzt gleich reden werde. Aber für alle anderen fasse ich den Fall trotzdem gerne nochmal zusammen. Und zwar Sammy Kamka, der Mann, der aus Versehen MySpace platt gemacht hat. Es klingt nämlich zum ersten nicht ganz so, als würde es hier reinpassen, aber lass mich mal kurz auf diese kleine Side-Story gehen, weil es super interessant ist und eben zu unserem Thema mit dem Internetverbot passt. 2005 ist Sammy Kamka 19 Jahre alt. MySpace ist damals riesig, also wirklich riesig. Ich glaube, das könnt ihr euch heute nicht vorstellen, wenn ihr nur TikTok und Instagram und solche Sachen kennt, aber damals hatte jeder eins von diesen pottenhässlichen Profilen. Inklusive mir. Inklusive sogar unsere Band. Das ist eine andere Story. Aber auf jeden Fall konnte man dort eben auch alle Sachen über sich schreiben und Freunde hinzufügen. Und Sammy hat gefunden, dass man wenn man ins HTML geht, also in die Seite an sich, dass man da Sachen verändern kann, wie zum Beispiel Sachen blinken zu lassen oder solche Sachen. Und er baut ein kleines Skript in sein eigenes Profil ein. Jeder, der auf sein Profil geht, ist automatisch sein Freund, wird automatisch als sein Freund hinzugefügt und auf seinem Profil steht, but most of all, Sammy is my hero. Klingt grundsätzlich erstmal harmlos, es ist in der Grundidee auch harmlos. Es ist einfach ein kleiner Joke und er hat ja überhaupt keine böse Intention damit gehabt grundsätzlich. Das Problem an der Sache ist, das Skript liegt nicht in seinem Profil, es kopiert sich weiter. Er hat aus Versehen ein Virus damit erschaffen. Das heißt, wenn ich das auf meinem Profil habe, jeder, der auf mein Profil geht, hat es automatisch auch. Und von denen genauso. Ihr könnt euch also vorstellen, wie sich das schnell weiterentwickelt. Das Ganze nennt sich XSS-Wurm, also Cross-Site-Scripting, eben mehrere Seiten. Aber das einfach nur mal kurz als technischen Input. Ich gehe gar nicht tiefer da rein. Im Endeffekt nutzt er einfach eine Schwachstelle aus, die durch den Code im Browser ausgeführt wird, immer. Und ja, Innerhalb von wenigen Stunden eskaliert das komplett. Er hat erst Hunderte, dann Tausende, dann 100.000 neue Freunde. In weniger als einem Tag erreicht der Wurm 1 Million Profile bzw. Nutzer und MySpace muss reagieren. Das Problem, solange sich das weiter bewegt, können sie quasi das nicht eindämmen. Das heißt, MySpace muss sich abschalten, um dann das Problem zu lösen. Stellt euch vor, jemand macht etwas, wodurch sich ein Virus auf TikTok verbreitet und TikTok muss sich abschalten, komplett down, um das wieder hinzukriegen. Das kann der Support nicht so machen, sondern stellt euch einfach das Level vor von TikTok ist komplett down. Dann habt ihr eine Vorstellung davon, wie unglaublich angepisst MySpace sein muss damals. Der Punkt, der dabei wichtig ist, ist, dass er keinerlei böse Intention hatte. Er hat auch nicht versucht, irgendwie diese Seite runterzukriegen, sondern es war ein Gag, ein bisschen Rumgespiele und quasi so typisch Hacker-Mindset, mal gucken, ob das geht und ob ich das kann. Und er konnte es halt. Das Problem ist nur, dass die Behörden eingeschaltet werden. Der Secret Service und die Polizei durchsuchen später seine Wohnung und sein Büro. Geräte werden beschlagnahmt. Sammy bekennt sich schuldig. Was soll er auch anderes machen? Und am Ende bekommt er 3 Jahre Bewährung. Community Service muss MySpace eine nicht öffentlich bekannte Summe zahlen und darf das Internet für private Zwecke nicht mehr nutzen. Eben das, was ich sagte mit dem Internetverbot. Er darf es für die Arbeit noch benutzen, aber eben komplett privat hat er ein vollständiges Internetverbot. Also, das mal kurz als Side Story und als, dass wir uns alle mal merken, das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Und das sollte man manchen Menschen mal öfter sagen. Zurück aber jetzt zum Chat mit deiner besten Freundin und wenn dann plötzlich einer tot ist. Und da möchte ich mal kurz eine Lanze brechen für die Polizei und die Ermittlungsarbeit, weil diese Dinge werden so schlecht dargestellt im Fernsehen, logischerweise. Weil wir wollen gern, dass in 45 Minuten der ganze Fall gelöst ist. Aber ich möchte euch mal kurz ein bisschen tiefer in die Realität reinnehmen. Grundsätzlich ist es super, dass wir so viel Daten haben, wie wir gerade sagten. Das Problem ist nur, dass wir so viele Daten haben. Lasst mich erklären. Die Realität ist, dass wir nicht ein Handy mal kurz an den Computer anschließen und dann innerhalb von 10 Minuten plötzlich alles haben und da ist der Täter. Die Realität ist, dass Forensik, und dazu gehört auch die digitale Forensik, langwierig ist, langsam, nervig, anstrengend. Und es geht nicht darum, oder oftmals nicht darum, Daten überhaupt zu finden, sondern in dem gesamten Ausmaß an Daten das zu finden, was wichtig ist. Ich gebe euch ein Beispiel. Stell dir vor, jemand wird ermordet. Der Verdacht fällt auf eine Person. Es gibt also nicht nur einen Tatort, es gibt ein Opfer, es gibt ein Motiv und vielleicht ein paar Zeugenaussagen. So, jetzt denk mal darüber nach, was du alles hast. Ein Handy, ein Laptop, eine Cloud, ein Messenger, mehrere Messenger, Social Media Accounts, deine Browserdaten, deine Standortverläufe, deine lokalen Backups auf Festplatten vielleicht, gelöschte Inhalte, Fotos, Videos, Screenshots, Entwürfe, Notizen-App. Ja, das ist nur eine Person. Das Problem ist nur, wir haben sehr häufig nicht nur eine Person. Wir haben das Ganze vom Opfer. Wir haben das Ganze von vielleicht einem Ex-Partner, von Gruppenchat-Mitgliedern. Wir haben Zeugen, wir haben Freunde, wir haben Leute, die Screenshots gemacht haben, Accounts, die gelöscht wurden, die es mal gab. Wir haben Plattformen, die vielleicht im Ausland sitzen. Daten, die verschlüsselt sind und wo man dann rechtliche Anfragen auch braucht für, um überhaupt dran zu kommen und so weiter. Das Problem heute ist nicht mehr, dass man keine Spuren hat, sondern dass wir fast untergehen in Daten. Und das muss alles ausgewertet werden. Ich glaube, das ist etwas, was wir endlich mal wirklich nachvollziehen können, weil ohne dass uns jemand sowas passieren muss, weil du kannst ja einfach mal selber überlegen, was du alles hast. Das Smartphone ist ja heute nicht mehr einfach nur ein Beweisstück, sondern es ist ja quasi dein gesamtes Leben. Und zwar chaotisch. Nach deiner eigenen Logik und komplett durcheinander. die wenigsten von uns sortieren unsere Sachen. Und selbst wenn wir es sortieren, sortieren wir es nicht für irgendwelche Beamten, die da später mal reingucken wollen. Das heißt, wir müssen dann aus diesen ganzen Sachen eine verwertbare Chronologie aufbauen. Das heißt, wann wurde es geschrieben? Von welchem Gerät? Über welche App? Wurde es gelöscht? Gibt es ein Backup? Passt der Zeitstempel? Zeitstempel extrem wichtig nachher für, also generell die ganzen Metadateien, extrem wichtig, um zu gucken, von wann ein Foto ist und solche Sachen. Kann ich sonst auch gerne mal eine Folge darüber machen, über welche Daten eigentlich in welchen Sachen sind. Super interessant. Dann ist die Frage, wurde die Nachricht weitergeleitet? Gibt es Screenshots? Ist der Screenshot echt? Echt ist sowieso immer eine Frage, wo wir auch wieder bei der Sache mit der Beweiskette waren, die wir ja schon in der ersten Folge angesprochen haben. Dann ist die Frage, was ist der Kontext? Also was ist der Kontext davor, danach und so weiter? Passt das Ganze zum Standort? Passt es zum Verhalten? Passt es überhaupt zu den ganzen anderen Spuren und so weiter? Das heißt, es ist nicht einfach so, dass wir ein bisschen durchscrollen, sondern das ist aktives Rekonstruieren von einem gesamten Leben. Das größte Problem an der Sache ist, dass Forensik Handarbeit ist. Das Ganze muss nachher vor Gericht halten. Wie wir schon das Thema hatten mit der DNA und solche Sachen. Es muss sauber gesichert und dokumentiert werden. Man kann nicht einfach auf dem Handy hin und her klicken und hoffen, dass man nichts verändert. Man muss das Gerät sichern, verhindern, dass Daten verändert und gelöscht werden. Dann müssen die Daten forensisch extrahiert werden. Kann ich sonst auch gerne mal eine Folge zu machen. Es müssen verschlüsselte und gesperrte Inhalte geprüft werden, soweit das möglich ist. Es müssen gelöschte Inhalte rekonstruiert werden, wenn es technisch noch möglich ist. Das ist auch sehr viel komplexer, als wir uns das vorstellen. Dann müssten wir Metadaten auslesen, eben zum Beispiel die Daten, die in einem Foto drin sind. Wenn du mal auf ein Foto gehst in deiner Foto-App, kannst du meistens auf Info gehen oder hochswipen oder sowas und siehst zum Beispiel sehr viele von diesen Metadaten. Dann müssen die Chatverläufe exportiert werden und chronologisch sortiert werden. Es muss Backups erstellt werden. Die ganzen Backups müssen mit den Screenshots, also Screenshots, Backups und so weiter, muss alles einsortiert werden, noch in diese ganzen Verläufe. Und nachher muss das alles dann noch sortiert werden, was davon überhaupt relevant ist. Und diese ganzen Schritte müssen dokumentiert sein. Man muss das alles exakt dokumentieren für jemanden, der nicht dabei ist. Weil vor Gericht kann man nicht sagen, haben das auf dem Handy gefunden. Das kann man im Fernsehen, aber nicht vor Gericht in der Realität. Sondern man muss genau nachweisen, dass man tatsächlich das auf dem Handy zu der Zeit gefunden hat und es nicht verändert wurde. Und das ist eben die Frage der Beweiskette. Weil wenn man das nicht macht, also wenn man das nicht korrekt und sauber macht, dann ist das ein Grund für die Verteidigung, reinzuspringen und direkt zu sagen, dass das nicht zugelassen werden sollte als Beweismittel. Und jetzt ist natürlich gerade in der heutigen Zeit der erste Gedanke, der dann kommt, warum geben wir es dann keiner KI? Ich meine, wir haben Ermittler, die überlastet sind, wir haben Gerichte, die viel zu viel haben, wir haben so viel an Daten und Daten kann ja KI gut auswerten, also warum geben wir es nicht der KI? Es wäre doch so schön, man gibt es der KI, sie analysiert alles und markiert dann einfach, wo man gucken muss. Klingt nach Zukunft, klingt gleichzeitig nach Dystopie für die anderen und beides ist in gewisser Weise wahr. Zum einen, wenn wir von KI sprechen in diesem Kontext, dann reden wir nicht von ChatGPT. Wir reden von Stilometrie, Machine Learning, stilistische Textanalyse, forensischer Software. Also, wir reden nicht nur von Texten, die einfach nur Texte lesen können, also von Systemen, die Texte lesen können, sondern wir reden von Systemen, die wirklich Muster erkennen können und so weiter. Moderne Tools können schon Texte automatisch vergleichen. Sie können Verfassersignaturen herausarbeiten. Sie können wiederkehrende Muster erkennen, Satzbau, Zeichensetzung und Wortwahl analysieren, Wortfrequenzen und typische Formulierungen messen, was wir eben angesprochen hatten, sprachliche Anomalien markieren, große Textmengen vorsortieren und Hinweise geben, welcher Text bekannten Schreibstil ähnelt. Aber das ist kein magischer Lügendetektor. Das ist nur sowas wie schreibt die Person eher lange oder kurze Sätze? Benutzt sie häufig bestimmte Füllwörter? Hat sie bestimmte Art und Weisen, sich auszudrücken oder sowas? Wie zum Beispiel mit dem You mit nur U oder das You ausgeschrieben? Es gibt doch heutzutage Tools, zum Beispiel WhitePrints oder Scap. Ich kann euch gerne mal ein paar verlinken unter, dann könnt ihr es mal angucken, was es überhaupt so gibt. Und die arbeiten genau mit diesen Mustern. Aber manche sind dann halt für natürliche Sprache gedacht, manche sind eher für Code gemacht und so weiter. Und in Studien können solche Systeme extrem gut auch funktionieren. Aber die Ergebnisse hängen massiv auch davon ab, was man überhaupt an Vergleichsmaterial hat. Wo wir wieder bei der Sache wären, wie mit dem Fingerabdruck, also mit dem verwischten Fingerabdruck am Tatort, haben wir halt ein 35.000 Wörter Manifest und bei der Razzia nachher oder beziehungsweise bei der Hausdurchsuchung hat man nachher mehrere Bücher mit handgeschriebenen Texten gefunden oder hat man einen kopierten Text und einen einzelnen Chatsatz oder einen Screenshot, den jemand unter Stress geschrieben hat oder solche Sachen. Es wäre schön, wenn es alles so einfach wäre, aber die Realität ist halt sehr viel komplexer. Zudem kommt halt ein anderer Punkt noch dazu, nämlich dass KI nicht neutral ist. Sie sollte idealerweise neutral sein und grundsätzlich haben Maschinen keine Vorurteile. Aber Maschinen werden mit menschlichen Daten trainiert und werden von Menschen programmiert. Das heißt, wenn diese Daten einen bestimmten Bias haben, dann hat das Ergebnis das auch. Man muss das immer so sehen. KI ist grundsätzlich neutral im Sinne von, dass sie kein Foto sieht und sich denkt, boah, die sieht aber voll verdächtig aus oder der verhält sich aber voll schuldig. Aber KI ist halt nur so neutral wie ihre Daten. Ich gebe euch gerne mal ein paar Beispiele dazu. Jugendjargon zum Beispiel würde sehr häufig als auffällig markiert werden, weil es nicht der Durchschnittssprache entspricht. Jugendsprache würde zum Beispiel auch oftmals als aggressiv gewertet werden, weil es nicht der Durchschnittssprache entspricht. Autistische oder sehr formelle Sprache oder Menschen, die eine sehr direkte Schreibweise haben, würden als extrem kalt oder manipulativ oder ausweichend oder solche Sachen notiert werden. Dazu kommt, dass Menschen nicht zwangsläufig, gerade im Digitalen, alles exakt so schreiben, wie sie es denken oder wie sie es meinen. Menschen benutzen zum Beispiel auch Übersetzer oder Autokorrekt zum Beispiel. Oder sie schreiben wütend, sie schreiben betrunken, sie schreiben in Panik, sie schreiben unter Stress. Inzwischen kann man nicht mal mehr sagen, ob alles immer von der Person geschrieben ist, weil sie könnten selber KI benutzen, um ihre Nachrichten zu formulieren. Und was passiert dann? KI wird auch heute schon im Ermittlungsalltag eingesetzt, aber nicht unbedingt so, wie ihr das euch vielleicht vorstellt, sondern mehr als Filter oder als Sortierhilfe oder Hinweisgeber. Ein paar Beispiele wären die Terrorabwehr, das heißt, sie würden zum Beispiel semantische Muster erkennen in verdächtigen Online-Kommunikationen. Was ich auch sehr interessant finde, ist für die Online-Grooming-Erkennung, das heißt automatische Hinweise bei Anbahnungssprache. Dann gibt es das zum Deepfake und Voice Detection, also Analyse von Sprache, von Stil, von Stimme und Manipulationsspuren. Gerade Daten analysieren in diesem Kontext kann KI sehr gut. Dann eben in der Forensik allerdings zum Sortieren großer Datenmengen oder von den Chatverläufen oder solche Sachen. Das heißt, Sachen überhaupt mal in eine gewisse Ordnung bringen, bevor man dann händisch reingeht. Und Autorschaftanalyse allerdings eben mit anonymen Texten zu bekannten Schreibproben zum Beispiel, wo man gucken kann dadurch oder wo es Hinweise geben kann, wo es Überschneidungen gibt. Im Idealfall ist es so, dass die Maschine analysiert und der Mensch nachher interpretiert. Gehen wir nun aber mal ein bisschen genauer rein, was eigentlich Linguistik vor Gericht darf, also die Gerichtsfestigkeit. Weil es stellt sich natürlich die Frage, zuerst mal, kann man dich überhaupt auf Grundlage von Worten verurteilen? Und da muss die Antwort nun mal sein, ja. Aber nicht ganz so einfach. Wir haben uns langsam, glaube ich, daran gewöhnt, dass das selten so einfach ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Zum einen ist die Frage, was ist überhaupt vor Gericht wissenschaftlich belegbar? Vor Gericht reicht es nicht, wenn jemand sagt, ich glaube, dass das die Person ist. Das wäre keine Wissenschaft, das wäre Bauchgefühl. Wenn ein Sprachgutachten verwendet wird, dann muss es ganz klar erklären, worauf es basiert. Also, welche Vergleichsdaten wurden benutzt? Sind die Vergleichsdaten wirklich von der Person, wo wir wieder bei der Beweiskette wären und bei dem vernünftigen Protokollieren? Dann sind sie lang genug? Also haben wir überhaupt genug, um eine vernünftige Probe zu machen? Weil wenn wir da einen Text haben und da einen Text, ist das kein vernünftiger Vergleich. Wir brauchen viel, viel mehr, um klar sagen zu können, dass es nicht Zufall ist, dass zwei Texte mal gleich sind. Dann ist die Frage, sind sie aus einer ähnlichen Situation? Dann vergleiche ich Text mit Text, also Chat und Chat zum Beispiel oder einen Drohbrief mit einer Schul-E-Mail oder sowas. Also was wird genau verglichen? Weil wir, wie gesagt, ja eine andere Art haben, miteinander zu reden, je nachdem in welcher Situation und welches Medium. Als nächstes stellt sich dann die Frage, was wurde überhaupt geprüft? Also Satzbau, Emojis, Rechtschreibung, Zeichensetzung und so weiter. Ganz genau der Ablauf, was geprüft wurde und warum und wie und so weiter. Darum ist dieses Ganze auch so langwierig und deswegen sind Prozesse so langwierig, weil diese Sachen wirklich so ausführlich erklärt werden müssen, um überhaupt eine Basis zu haben, das Ganze als Beweis reinnehmen zu können. Wenn ich sage, dieser Drohbrief wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit von dem Angeklagten geschrieben, muss ich erklären können, wie ich darauf komme, was mich zu dem Ergebnis gebracht hat und genau welche Schritte ich gegangen bin. Gerichtsverfahren sind selten so schnell und energiegeladen und solche Sachen wie im Fernsehen, sondern das meiste in Gerichtsprozessen, gerade in Strafrechtsprozessen, ist erstmal überhaupt die Basis zu legen, um zu etablieren, dass dein Beweis legitim ist und überhaupt anerkannt werden sollte als Beweis. Schauen wir uns dazu konkret nochmal einen Fall an, der super interessant ist, und zwar der von Danielle Jones. Das war 2001 in Großbritannien. Danielle ist 15 Jahre alt und lebt in East Tilbury in Essex. Am Morgen des 18. Juli verlässt sie ihr Zuhause, um zur Schule zu gehen, aber sie kommt dort niemals an. Zeugen sehen sie an diesem Morgen noch in der Nähe ihrer üblichen Strecke. Es gibt Hinweise auf einen blauen Transitvan, aber danach verliert sich ihre Spur. Ihre Familie schreibt ihr natürlich, ihre Freundin, alle versuchen irgendwie Kontakt zu ihr aufzubauen, weil man natürlich auch die Hoffnung hat, vielleicht ist sie weggelaufen, vielleicht hat sie Ärger in der Schule, Ärger zu Hause, vielleicht hat sie einfach nur Angst oder vielleicht ist ein Junge involviert oder sonst was. Man hofft also auf eine Teenager-Übersprungreaktion und nicht darauf, dass ihr was passiert ist. Dann antwortet Danielle, beziehungsweise es kommen zwei Nachrichten von ihrem Handy. Aber beide gehen an denselben Mann, ihren Onkel Stuart Campbell. Was an sich schon komisch ist, denn nicht an ihre Mutter, nicht an ihre Freundin, was man eher noch bei einem Teenager erwarten würde, überhaupt nicht an irgendwen aus der Schule, sondern ausgerechnet nur an ihren Onkel. Die erste Nachricht klingt so, als sei Danielle zu Hause in Schwierigkeiten. Die zweite bedankt sich bei Campbell und wirkt wie eine Erklärung dafür, dass sie weg ist. Also genau die Art von Nachricht, die diesen Eindruck erwecken soll von sie lebt noch, sie hat Ärger zu Hause, sie ist weggelaufen, alles ist in Ordnung, aber sie meldet sich einfach bei niemandem sonst. Aber die Polizei wird misstrauisch und jetzt wird's wieder linguistisch. Der Sprachwissenschaftler Malcolm Coulthard wird gebeten, die beiden verdächtigen Nachrichten mit bekannten Nachrichten von Danielle zu vergleichen. Dafür gibt es 70 SMS, die Danielle in den 3 Tagen vor ihrem Verschwinden geschrieben hatte. Also echtes Vergleichsmaterial. Nicht nur, dass die Mutter sagt, so schreibt sie oder ihre Freundin das sagen, sondern man hat konkret Nachrichten, um Vergleiche anzustellen. Und dabei fallen direkt mehrere Dinge auf. Zum einen werden die Nachrichten in Großbuchstaben geschrieben, so schreibt Danielle normalerweise nicht. In einer Nachricht wird what als what, also W-O-T, geschrieben. Danielle schrieb in ihren bekannten Nachrichten eher what, ohne das H, also W-A-T, W-A-T. Und in einer verdächtigen Nachricht steht eine Form von Evon für Everyone, also EV und dann One. Auch das passt nicht zu ihrer typischen Schreibweise. Hier hat jemand wohl versucht, jugendlich zu klingen und aber nicht genau gewusst, wie sie normalerweise schreibt. Außerdem sind manche Formulierungen schlichtweg zu glatt oder zu erklärend. Also so, als ob man unbedingt versuchen würde, eine Geschichte aufzubauen oder so viel Informationen wie möglich zu machen, wo man von einem Teenager vielleicht eher erwarten würde, keine Ahnung, ich bin in Schwierigkeiten, ich melde mich bei euch oder sonstige Sachen, steht dann da wirklich, ich bin in Schwierigkeiten, alle hassen mich, sag Mom, es tut mir leid, ich bin weggelaufen und was auch immer, es kommt eine riesenlange Erklärung. Das ist so wichtig, weil das bedeutet, dass diese Nachrichten nicht nur dafür da sind, um zu erklären, dass sie weg ist und dass sie aber ja noch lebt, sondern um eine komplette Geschichte zu bauen, damit gar nicht erst weiter gesucht wird. Man merkt einfach sehr eindeutig, dass Campbell grundsätzlich ungefähr diese Richtung sich überlegt hat, dass es wie ein Teenager klingen soll, aber das Problem ist, um eine Person genau zu imitieren, musst du halt auch wissen, wie sie klingt, wenn sie müde ist, wenn sie genervt ist, wenn sie gestresst ist und so weiter, weil wir immer je nach Situation anders schreiben. Und er hatte anscheinend einfach nicht genug Informationen und genug Texte von ihr, um das richtig kopieren zu können oder war nicht in der Lage dazu. Dazu kamen nachher weitere Indizien. Mobilfunkdaten zeigten, dass Campbells Handy und Daniels Handy nach ihrem Verschwinden sehr wahrscheinlich in derselben Funkzelle waren. Sein Alibi passt nicht zu diesen Daten. Außerdem gab es Hinweise auf seine Fixierung auf Danielle, darunter Tagebuchaufzeichnungen, Nachrichten und Notizen. Wichtig ist, das sind die Dinge, die man nachher hat, weil man ausreichend Tatverdacht hat aufgrund dieser Nachrichten, dass man dann Hausdurchsuchungen machen kann. Es klingt so häufig so, ja, aber dann hat man ja davon schon ganz viel. Ja, aber das hat man erst, weil man aufgrund dessen, dass die Nachrichten auffällig waren, hinreichend den Tatverdacht hat, dass ein Richter einen Durchsuchungsbeschluss unterschreibt. Und dadurch hat man nachher die ganzen Sachen gefunden, die darauf noch mehr hinweisen, dass er es wahrscheinlich war. Stuart Campbell wird 2001 wegen Entführung und Mordes an Danielle Jones verurteilt. Ihre Leiche wird aber leider nie gefunden. Wo wir nun also ausführlich das Thema Sprache besprochen haben und geklärt hatten, wie es benutzt werden kann und so weiter, ist die Frage, wie schütze ich mich denn nun? Wenn alles gegen einen verwendet werden kann und so weiter, dann ist halt die Frage, muss ich jetzt alles zensieren und so und auf jedes Wort achten, was ich tippe? Und die ehrliche Antwort ist da, kommt drauf an, wer du bist und kommt drauf an, was du zu verlieren hast. So brutal es auch klingt. Deine Sprache ist deine Identität. Deine Sprache bist du. Dein Humor, deine Wut, deine Unsicherheit, deine Art und Weise, wie du Nähe zeigst, wie du Gefühle ausdrückst, quasi ein Fingerabdruck in der digitalen Welt. Das für sich genommen ist ja grundsätzlich erstmal kein Problem. Aber man kann damit halt mehr dumme Sachen machen, als dir vielleicht bewusst ist. Wir leben in einer Welt, in der KI nun mal allgegenwärtig ist. Und ihr seid euch über bestimmte Sachen vielleicht bewusst und manche Sachen habt ihr vielleicht auch mitgekriegt, aber ich möchte trotzdem mal kurz in dieses Thema reingehen. Ich mach's nicht zu lang, aber es ist sehr wichtig. Wenn ich genug Daten habe von einer Person, kann ich Modelle damit füttern und kann ihnen sagen, schreib mir eine WhatsApp-Nachricht im Stil dieser Person. Das heißt nicht, dass das zu 100% perfekt ist, aber vielleicht genug für eine gefälschte Nachricht, vielleicht genug, um jemanden, den du kennst, dazu zu bringen, irgendeinen Mist zu machen, wie Geld zu überweisen oder solche Sachen. Das Problem ist heutzutage, dass wir eben genau diese ganzen Sachen im Internet haben. Wir haben nicht mehr die Situation, dass jemand dein Handy braucht, um rauszufinden, wie du dich ausdrückst. Du packst selber extrem viel von dir ins Internet. Selbst wenn du vielleicht nicht unbedingt Influencer bist oder irgendwie YouTube-Videos hochlädst, dann hast du trotzdem deine Kommentare auf Social Media. Du hast Blogtexte vielleicht, du hast Captions, die du geschrieben hast, du schreibst Mails, du schreibst vielleicht Posts, du hast Kommunikation irgendwo und in manche Dinge reinzukommen ist nicht so schwierig, wie man denkt. Gerade wenn du jetzt jemand bist, der interessant ist, um da irgendwelchen Mist mitzumachen. Aber selbst der normale Mensch postet halt relativ viel. Oder wir kommentieren oder wir denken halt nicht darüber nach, wie wir uns irgendwie ausdrücken im Internet. Viele sind zum Beispiel auch auf Social Media und machen nicht nur Kommentare, sondern manche sind zum Beispiel auch in Foren oder Gruppen und schreiben dort riesig lange Texte. Oder wir schreiben vielleicht auf irgendwelchen Seiten unsere Meinung zu irgendetwas. Wir schreiben vielleicht Blogposts irgendwo. Wir geben sehr viel von uns preis im Internet heutzutage. Und grundsätzlich ist da ja auch nichts Schlechtes dran, aber es sind halt genug Sachen, um das einer KI zu geben und zu sagen, hier, das ist deine Grundlage, jetzt schreib mir mal das und das in genau dem gleichen Stil. Ein weiteres Problem, gerade heutzutage, ist die Stimme. Voice Cloning ist nicht mehr nur Science Fiction. OpenAI hat 2024 öffentlich beschrieben, dass ihr System Voice Engine aus einer einzigen 15-sekündigen Audioprobe eine natürlich klingende Stimme erzeugen kann, die der Originalperson stark ähnelt. Das heißt nicht, dass das jetzt frei zur Verfügung ist, aber es zeigt, wo die Technik steht. Die Polizei warnt schon sehr lange davor, vor diesen Sachen. Wir kennen, glaube ich, alle inzwischen diesen Enkeltrick. Aber was vielen nicht klar ist, ist, dass solche Sachen auch mit der Stimme gemacht werden. Es werden Menschen angerufen und du hörst explizit die Stimme von der Person, die du kennst. Völlig panisch am Heulen, die dir erzählt, sie ist bei der Polizei und braucht sofort Kaution oder irgendwie ein angeblicher Anwalt, der sagt, es muss sofort gezahlt werden oder im schlimmsten Fall wirklich solche Sachen wie eine Entführung und Erpressung und solche Sachen. Das FBI warnt ebenfalls davor, dass Kriminelle generative KI nutzen, um Betrug glaubwürdiger zu machen. Mit geklonten Stimmen, Bildern, gefälschten Ausweisen, realistischen Texten und Videos. Im IC3-Bericht taucht KI inzwischen als einzelne Kategorie auf. Also für 2025 meldete das FBI mehr als 20.000 Beschwerden mit KI-Bezug und fast 893 Millionen Dollar Schaden. Das heißt nicht, das ist eine Hightech-Betrugsmasche, aber sie ist immer noch erstaunlich simpel und effektiv, wo du jetzt vielleicht denkst, du würdest nie darauf hineinfallen. In der Situation, wenn die Person genauso klingt und am Telefon ist und du dann wirklich dir nicht sicher bist, schade ich jetzt dem Menschen, den ich liebe, wenn ich auflege oder mache ich das jetzt einfach, ist das nicht so einfach mehr dahergesagt von wegen, ich würde ja niemals darauf hineinfallen. Es gab zum Beispiel einen Fall aus Hongkong von 2024, der ein perfektes Beispiel dafür ist. Das nennt sich ein CEO-Scam. Der ist auch im Security-Bereich relativ bekannt. Ich glaube, der kriegt allerdings weniger Aufmerksamkeit, weil er nicht so bekannt ist im normalen, also im Alltag, wie der Enkeltrick. Ein Mitarbeiter eines Unternehmens wurde in eine Videokonferenz geholt und er dachte, er spricht mit dem CFO und anderen Kolleginnen und Kollegen. Tatsächlich waren die Personen im Call laut Berichten Deepfakes. Am Ende wurden rund 25 Millionen US-Dollar überwiesen. Das heißt, um dich zu schützen, sind ein paar Regeln wirklich wichtig, dass du sie ernst nimmst. Du musst nicht alles zensieren, was du sagst und bei jeder Nachricht Panik haben. Aber bei Chats zum Beispiel, schreib nicht im Affekt, was ohne Kontext wie eine echte Drohung klingt. Gerade bei Gewalt, Schulen, Bomben, Suizid, Stalking oder konkreten Personen, gerade wenn es öffentlich ist, wenn du dich auskotzen musst, ruf deine Freundin an und kotz dich 10 Minuten darüber auf, wie nervig dein Chef ist und dann sag auch, was du möchtest. Aber gerade öffentliche Posts solltest du auch immer so behandeln, dass dir bewusst ist, dass öffentlich jeder auf der Welt ist. Auch Strafverfolgungsbehörden. Bei Screenshots behandel sie als Hinweis, nicht als Wahrheit. Denn was wichtig ist, ist dann der Originalchat, der Export, das Gerät und so weiter. heißt nicht, du sollst niemandem mehr trauen und deiner besten Freundin nicht trauen, wenn sie dir zeigt, wie gemein ihr Ex war. Aber nimm immer alles mit dem Wissen hin, dass die Dinge gefälscht sein können. Und passt deine Reaktion dementsprechend an. Bei der Stimme, besonders wichtig, verlass dich bei Geld, Notfällen, sensiblen Informationen nie auf den Klang und lass dich reindrücken in eine Situation. Ruf eine unbekannte Nummer zurück. Wenn angeblich deine beste Freundin anruft und mega Panik hat und du musst jetzt sofort ihr Geld schicken, leg auf, ruf ihre Nummer zurück. Ich weiß, es ist schwer in dem Moment, aber es kann dich extrem schützen. Genauso, nutz ein Codewort mit nahestehenden Personen. Es klingt so dumm, aber es funktioniert. Oder frag eine Frage, die sich nicht von Social Media ableiten lässt. Frag eine Sache, die nur die Person wirklich in der Realität wissen kann. Das können Kleinigkeiten sein. Und bei Firmen, keine Überweisung, nur wegen Stimme, Videocall oder Chefanweisung. Gerade ungewöhnliche Zahlen brauchen einen zweiten Kanal und Vier-Augen-Prinzip. Die meisten werden in ihrer Firma dafür geschult, die irgendwelche Entscheidungsmacht hat, aber aus Security-Sicht muss ich es einfach nochmal erwähnen, weil ich weiß, dass es oftmals unter den Tisch fällt, wie wichtig diese Dinge sind. Misstrauen ist so häufig so, so wichtig, gerade wenn es um Geld geht. Und bei dir selbst, was sprachliches Material betrifft, du musst jetzt nicht panisch aufhören zu posten oder darfst nicht, so wie ich, einen Podcast machen oder keine Sprachrichten mehr verschicken. Aber du solltest dir bewusst sein, dass wenn deine Stimme dort draußen ist, dann kann sie auch nachgemacht werden und gefaked werden. Das sollte einfach dir grundsätzlich bewusst sein. Sprich auch vielleicht mit deinen Eltern, gerade mit älteren Leuten darüber, mit Großeltern und so weiter. Erklär diese Dinge. Das ist das Beste, was du machen kannst, gerade der älteren Generation diese Dinge mal wirklich zu erklären, vielleicht sogar mal rauszusuchen. Es gibt auch Erklärvideos dazu mit Videobeispielen und sowas. Versucht mal, mehr Menschen aufzuklären, gerade ältere Generationen zum Beispiel. Oder auch Jugendliche oder solche Sachen zum Beispiel. Super, super wichtig. Einfach, dass sich mehr Menschen bewusst sind, dass diese Dinge existieren. Weil nur weil du weißt, dass sie existieren, ist es nicht Allgemeinwissen. Die Falle nehme ich auch mit. Bitte passt auf euch auf. Es ist nicht unrealistisch, dass heute Sachen passieren können. Leider passieren sie. Und lieber übervorsichtig sein, als nachher es bereuen. In diesem Zusammenhang lade ich dich mal kurz ein zu einem kleinen Gedankenexperiment. Also, lehn dich mal kurz zurück. Stell dir vor, jemand analysiert dein Handy. Nicht nur die Fotos oder den Browserverlauf, das wäre auch ziemlich heftig, aber in dem Fall geht es um deine Sprache. Deine Nachrichten an deine beste Freundin, deine Suchanfragen um 3 Uhr morgens, deine Notizen, wenn du wütend bist, deine To-Do-Liste, deine Wunschzettel, deine Ausraster, alle Voice-Memos, deine geheimen Gedankenspiele, alle versteckten Ordner, jegliche Aufzeichnung von dir. Stell dir also vor, dieser Mensch sieht, wie oft du dich entschuldigst oder dass du dich gar nicht entschuldigst. Er sieht, welche Wörter du viel benutzt, welche du nie benutzt. Er sieht, ob du 3 Punkte machst am Ende oder ob du viele Emojis machst oder zum Beispiel noch zusätzliche Sachen in Klammern setzt. Und jetzt frag dich mal eins. Was glaubt dieser Mensch über dich zu wissen? Würde er denken, dass du klug bist? Oder witzig? Würde er denken, du bist unsicher, berechnend, gefährlich? Unwiderstehlich? Und noch wichtiger, hätte er recht damit? Oder ist deine Sprache nur eine Maske, die du der Welt zeigst, während du in Wahrheit ein ganz anderer Mensch bist? Und jetzt geh einen Schritt weiter. Was wäre, wenn jemand diese Maske kopiert? Was, wenn jemand schreibt wie du? Wenn jemand klingt wie du? Wenn jemand aus deinen Worten eine Version baut, die du nie warst? Vielleicht ist das die eigentliche Frage unserer Zeit. Nicht nur, was verrät Sprache über mich, sondern was passiert, wenn jemand in meiner Sprache spricht, wenn ich es nicht bin? In diesem Sinne, Schreib nichts Auffälliges, poste nichts unüberlegt, google nichts Auffälliges, was du nicht erklären kannst, denn vielleicht war es nur der Chat mit deiner besten Freundin, vielleicht war es nur ein Joke, vielleicht war es gar nicht so gemeint, vielleicht war es aber auch ein Beweis. In der nächsten Folge schauen wir uns die Psychologie des Bösen an, also was bringt Leute überhaupt dazu, diese Dinge zu tun? Was gibt es für Tätertypen? Und kann jeder Mensch böse sein? In der nächsten Folge heißt es Der Mörder von nebenan. Sieht man Menschen seine Absichten an? Wir hören uns wieder bei Spuren im System.